ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Am 4. September 1981 auf einer Insel vor Kanada wurde Peace Brigades International PBI aus der Taufe gehoben. Dabei waren Friedensaktivisten und Aktivistinnen aus vier verschiedenen Kontinenten. Ihre gemeinsame Vision war, eine Art gewaltfreie Armee aufzubauen, sagt Lisa Salsa, Co-Geschäftsleiterin von PBI Schweiz.
Sie wurden von Gandhi, von der Idee einer Friedensarmee von Gandhi inspiriert, dass sie sich als nicht parteinehmende Instanz zwischen zwei Gewalttätern stellen und auf gewaltfreie Weise den Konflikt zu schlichten versuchen würde. Und der unmittelbare Bedarf ergab sich eigentlich zu diesem Zeitpunkt durch den Kontext der wütenden Bürgerkriege in Zentralamerika.
In den letzten 30 Jahren ist PBI zu einer wichtigen international tätigen Menschenrechtsorganisation angewachsen. Mit dem Hauptziel, von Gewalt bedrohte Menschenrechtsverteidiger in Konfliktgebieten zu schützen. Indem PBI ihnen Begleitpersonen aus anderen Ländern zur Seite stellt, will sie den Aktivisten Raum zum Handeln geben. So ist PBI physisch präsent und berichtet gleichzeitig über die Arbeit der Menschenrechtsaktivisten.
Für Begleitung werden wir heutzutage in erster Linie angefragt, wenn es um Reisen geht in abgelegenen Gebieten. Und die PBI-Begleitpersonen, die sind immer unterwegs mit einem Chile, das sie als solche kennzeichnet, bevor sie auch in eine schwierige Region gehen, wo sie wissen, dass es bewaffnete Akteure gibt, sprechen sie sich mit den wachhabenden Militär- oder Polizeikräften dort ab, erklären ihnen, dass eben ihre Aufgabe ist, nicht sich in den Konflikt einzumischen, sondern die Menschenrechtsverteidigung zu begleiten und ihnen so ihre Arbeit zu ermöglichen.
Denn gerade in abgelegenen Gebieten komme es sehr häufig zu Übergriffen auf Menschenrechtsaktivisten, so Lisa Salsa. Womit sich unweigerlich die Frage stellt, ist das denn nicht gefährlich, einen solchen freiwilligen Einsatz zu leisten, als lebendes Schutzschild von Menschenrechtsaktivisten? Lisa Salsa beruhigt.
Einerseits sind wir in Konfliktgebieten, in denen kein eigentlich akuter, offener Konflikt wütet, sondern das sind oft interne Konflikte, die sich gezielt eben gegen lokale Menschenrechtsverteidiger richten, aber deren Regierung eigentlich sehr auf das internationale Image auch oder auf die Sicherheit im Land bedacht ist und darum auch sehr gut Acht gibt, dass eigentlich keine Gewalt Übergriffe auf Ausländer geschehen.
Zudem werde vor jedem Einsatz die Person, die begleitet wird, intensiv überprüft, die Organisation werde überprüft und das Risiko abgeschätzt. PBI leistet Präventionsarbeit. Den Erfolg ihrer Arbeit zu messen sei deshalb sehr schwierig. Jedoch würden sie immer wieder Rückmeldungen von Menschenrechtsaktivisten erhalten, dass diese ohne Begleitpersonen von PBI schon lange ins Ausland gegangen wären.
Es herrscht Verwunderung in Deutschland. Die eigentlich so eingefahrene Parteienlandschaft ändert sich innerhalb eines Jahres mit rapider Geschwindigkeit. Zuerst stoßen die Grünen in ganz neue Popularitätssphären vor und nun könnte es auch noch der Piratenpartei gelingen, sich bundesweit zu etablieren. In Berlin haben sie das bereits geschafft. Mit überraschenden 8,9% zogen die Piraten in den Senat ein. Seitdem sind sie auch in bundesweiten Umfragen oberhalb der 5%-Hürde. Würden also den Einzug in den Bundestag schaffen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären. Die ungeahnte Popularität erklärt sich Henning Bartels, der schon bereits vor 2 Jahren ein Buch über die junge Partei geschrieben hat, so.
Also ich denke, dass das auch die Schwäche der Grünen und der anderen alternativen Parteien ist. Ich glaube, in Berlin hat ein recht hohes Wählerpotenzial im Bereich alternativ. Und die Grünen, die kann man ja in der Richtung nicht mehr so richtig einpacken. Die sind ja eher etabliert. Und wo soll man sonst hingehen? Und dann nimmt man was Neues, was Frisches.
Inhalte spielen nach Ansicht von Henning Bartels nur eine Nebenrolle. Sie sind zwar im Parteiprogramm vorhanden, aber bieten noch lange nicht eine Erklärung für den Erfolg.
Erstmal, also die Partei hat eigentlich so nicht viel zu bieten. Wenn du das Programm dir anguckst, es geht eigentlich um freien Zugang zu Netzen, es geht um ein bisschen Bildung, es geht um die Urheberrechte. Das Hauptthema ist die Netzpolitik. Und das ist ihr ureigenstes Feld. Und das wundert mich eben auch, dass das 10% der Stimmen wert ist.
Was ist also der Grund für diesen plötzlichen Zuspruch? Sind die Piraten die neue politische Kraft, auf die besonders junge Wählerinnen und Wähler seit längerem warten? Auffällig ist, dass die Piraten eigentlich an kein politisches Thema andocken, das in den letzten Monaten die Massen mobilisieren konnte. Sie positionieren sich weder überdeutlich zur energiepolitischen Wende noch zur Migrationsfrage nach der Sarrazin-Debatte. Die Bankenproteste stehen bei ihnen ebenso wenig im Vordergrund wie die soziale Spaltung in der Bundesrepublik. Und zum arabischen Frühling haben sie auch nicht mehr zu sagen, als ständig zu betonen, welche große Rolle Twitter und Facebook dabei gespielt hätten. Das Stimmenpotenzial muss also aus Wählerkreisen kommen, die von diesen Diskussionen und Themen nicht weiter berührt worden sind. Vor dem inneren Auge entsteht schnell das Bild eines typischen Piratenwählers. Technologiebegeistert, ständig im Internet unterwegs, ist ihm die Straffreiheit bei illegalen Downloads wichtiger als die soziale Spaltung zwischen Arm und Reich. Mit dem klassischen Links oder Rechts will der Piratenwähler nichts zu tun haben. Das sieht auch Buchautor Henning Bartels so.
Die Eigeneinschätzung ist von denen, dass sie nicht links sein wollen, nicht rechts sein wollen. Es gab so ein paar libertäre rechte Tendenzen, die sind aber ganz schnell ausgewischt worden. Und jetzt geht es ja eher in Richtung Soziales, in diese linke Richtung eher. Inhaltlich konkurrieren die schon eher mit Grünen und Linkspartei.
Also aus Zufall durch soziale Thematik links? Die Piraten fordern zwar ein bedingungsloses Grundeinkommen in ihrem Programm, dennoch gibt es Texte aus dem Kreis der Partei, die darauf schließen lassen, dass sie sich mit ihrer Politik bei weitem nicht für alle Teile der Bevölkerung zuständig fühlen. So heißt es zum Beispiel in einem im Internet veröffentlichten Text eines Aktivisten:
Wir haben den Rest dieses Landes so dermaßen weit abgehängt, dass wir nicht mal mehr mit ihnen eine gemeinsame Sprache haben. Wir nennen sie alte Männer mit Kugelschreibern oder Internetausdrucker. Wir wissen nicht, wie wir mit ihnen reden sollen und wie wir ihnen unsere Welt erklären sollen. Und wir hoffen, dass es eine biologische Lösung für dieses Problem gibt.
Die Internet-Avantgarde hat sich also vom Rest der Gesellschaft, der nicht rund um die Uhr online ist, abgesetzt. Die Piratenpartei dürfte damit die erste Partei sein, die sich nicht durch Inhalte, sondern vielmehr durch ein Medium definiert, das bei ihr im Mittelpunkt steht. Das wäre so ähnlich, wie wenn sich in den 50er Jahren eine Fernsehpartei gegründet hätte. Zweifelsohne ist der Eingriff des Internets in unseren Alltag prägend für unsere Epoche und das Internet bietet zahlreiche sinnvolle Chancen der Partizipation. Dass bei der Piratenpartei aber durch das Gerede über direkte Demokratie, die im Netzzeitalter auf neue Weise möglich wäre, viele Inhalte hinten runterfallen, lässt einen fast Angst bekommen vor diesen neuen Zeiten. Attraktiv dagegen ist eine solche Partei unter anderem auch für Leute vom rechten Rand des Politspektrums. Ehemalige NPD-Mitglieder, darunter auch Funktionäre, die nun in der Piratenpartei aktiv sind, werden sogar vom Bundesvorsitzenden Sebastian Nerz in Schutz genommen. Ihre Mitgliedschaft bei den Rechten wird als Jugendsünde entschuldigt. So einfach geht das. Reicht schon die Internetaffinität, um Pirat zu sein, egal was man sonst so denkt? Oder sollten die ehemaligen Rechten, auch wenn sich an ihrer politischen Gesinnung wenig geändert hätte, innerhalb der Piratenpartei auf weniger Reibungspunkte stoßen als gedacht? Zum Beispiel das Thema Frauenbild. Gerade mal eine Frau bei 15 Sitzen im Berliner Senat. Bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten bei anderen Wahlen sah es nicht viel besser aus. Eine parteiinterne Diskussion zur Beteiligung von Frauen und zu einer Quote wird zwar seit 2 Jahren geführt, ist bisher aber ohne Ergebnis. Und im Parteiprogramm ist zum Thema Emanzipation wenig zu finden. Eine über das reine Mann-Frau-Denken hinausreichende Utopie zum Thema Gender gibt es überhaupt nicht. Ähnlich sieht es im Falle Migrantinnen und Migranten aus. Oder sind die Piraten einfach schon so weit oben im digitalen Elfenbeinturm, dass sie bei dem, was sie für alle einfordern, übersehen, dass in der gesellschaftlichen Realität längst nicht alle an allem teilhaben können? Auch nicht am Internet? Wie die Konfrontation mit der Realität und das heißt auch mit dem Alltag als Fraktion im Berliner Senat ausgehen könnte, das hält auch Buchautor Henning Bartels noch für fraglich.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sie an der normalen Arbeit auch ein bisschen scheitern werden, weil das sind da alles eingefahrene Strukturen. Egal wie frisch man da ist, also so, dann schleift es irgendwann ab und dann irgendwie muss man schon auch mit abstumpfen. Würde mich sehr wundern, wenn die jetzt praktisch die gesamte politische Kultur in Deutschland mit 15 Leuten ändern könnten.
Ob die Piratenpartei also in einigen Jahren die neue Internet-FDP sein wird oder wirklich maßgeblich in die politische Landschaft eingreifen kann, steht momentan noch in den Sternen. Für alle, die sich nach einer tatsächlich emanzipativen, fortschrittlichen sozialen Partei gesehnt haben, die es schafft, linke Politik neu zu denken und in der Gesellschaft zu verankern, deren Sehnsucht wird wohl weiterhin unerfüllt bleiben.
Mal verliehen und dann sofort an diese beiden Personen, Frau Christel von Holt, die Ärztin ist, und Herrn Markus Hoffmann, der Sozialarbeiter ist. Beide vertreten den Ansatz, dass man Homosexuelle heilen kann und auch heilen sollte, was nach dem gegenwärtigen psychologischen Wissen eine Fehleinschätzung darstellt. Und es bildet sich natürlich hier auch die Vermutung, dass mit dieser Preisgründung ganz gezielt Personen geehrt werden sollen, die Homosexuellen feindlich handeln und eben auch Homosexuellen feindliche Äußerungen proklamieren.
Wenn man sich jetzt diese ausgezeichneten Personen im Einzelnen anguckt, Christel von Holt, Leiterin des Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft, sie hat bereits zahlreiche Artikel verfasst und auch Studien zu Jugend und Homosexualität. Sie rät da ja unter anderem von frühen sexuellen Erfahrungen ab, weil Jugendliche erstmal alle Informationen kennen sollten. Und in dem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass sie eben auch wissen sollten, dass es die Möglichkeit einer Veränderung einer homosexuellen Neigung hin zur Heterosexualität geben würde und weist auf das hohe Risiko von Homosexuellen zu psychischer Erkrankung und auch das hohe Risiko durch männlichen homosexuellen Sex hin. Wie ist das denn einzuordnen, solche Verlautbarungen, und vor allem nennt sich das Ganze ja auch Studie?
Das knüpft ja auch wieder an den Preis an, weil dieser Preis behauptet ja auch, dass er Verdienste um Bildung auszeichnet. Und Frau Christel von Holt argumentiert halt streng in einem wissenschaftlichen Diskurssystem. Sie behauptet also, dass ihre Äußerungen wissenschaftlich abgesichert sind. Als Ärztin müsste sie eigentlich auch den wissenschaftlichen Wert ihrer Arbeit einschätzen können. Tatsächlich ist es so, bei ihren Behauptungen ist festzustellen, dass sie ganz gezielt homosexuelle Entwicklungsprozesse pathologisieren möchte und dann eben gerade bei Homosexuellen zu einer Veränderung aufrufen möchte und diese Veränderung auch durch therapeutische, in Gänsefüßen, Maßnahmen für geboten sieht. Der wissenschaftliche Stand, der dem gegenübergestellt werden kann, sieht folgendermaßen aus. Man geht heute davon aus, dass zwar einige Menschen ihre sexuelle Orientierung als stabil wahrnehmen, trotzdem ist es, und das trifft insbesondere auf Frauen zu, so, dass die sexuelle Orientierung, dass das eigentlich etwas ist, was als fluide in vielen Biografien auftritt. Ja, wir kennen das zum Beispiel bei homosexuellen Jugendlichen, die zunächst einmal eine heterosexuelle Phase haben im Jugendalter und dann im Rahmen von einem Coming-out-Prozess sich zunächst innerlich damit auseinandersetzen, bin ich jetzt schwul oder lesbisch oder auch bisexuell oder möchte ich eine andere Form von Beziehungen leben und dann im Coming-out-Prozess auch immer mehr mit anderen darüber sprechen und eventuell dann damit eben auch in eine Partnerschaft reingehen. Wir haben also Entwicklungsprozesse tatsächlich von heterosexuellem Verhalten zu homosexuellen Identitäten. Wir haben auch Entwicklungsprozesse von homosexuellen Identitäten zu heterosexuellen Identitäten. Diese Entwicklungsprozesse treten also in beide Richtungen auf. Das Problem bei Frau Christel von Holt ist, dass sie nur von einer Richtung spricht, in die sich sexuelle Orientierungen verändern sollten. Also sie setzt eigentlich auf ein menschliches Phänomen, die Fluidität der sexuellen Orientierungen, ein Normsystem, was so vom fachlichen Hintergrund eigentlich nicht proklamiert werden kann.
Zum Zweiten ist es ja Markus Hoffmann von der Organisation Wüstenstrom, der hier ausgezeichnet worden ist. Sowohl er als Person als auch Wüstenstrom wurden ja bereits vielfach kritisiert im Zusammenhang mit Angeboten zur sogenannten Umpolung. Wie ist denn seine Auszeichnung jetzt hier mit einem Preis zu bewerten?
Seine, sag ich mal, so spezifische Form der Beratung ist ein sehr gendernormativ ausgerichtetes Programm, was davon ausgeht, dass insbesondere schwule Männer ein Problem haben mit ihrer Männlichkeit. Also wir haben hier dieses Konstrukt, dass Schwulsein eigentlich weiblich ist. Und er versucht durch dieses sehr kognitiv und religiös geprägte Programm eigentlich etwas, was man in der Psychologie als kognitive Umstrukturierung bezeichnen würde, nämlich dem schwulen Mann nahezulegen, er müsse sich einfach männlicher verhalten. Damit würde dann ein Identitätskonflikt gelöst werden und der würde dann dazu führen, dass sich die sexuelle Orientierung bei ihm verändert. Wissenschaftlich ist das Ganze nicht fundiert. Klar ändern sich auch manche schwule Männer bei der Fluidität der sexuellen Orientierung. Genauso ändern sich heterosexuelle Männer. Und auch hier ist zu kritisieren, dass das Programm doch sehr tendenziös ist.
Wenn man nun davon ausgeht, von diesem Ziel der Seelsorge, könnte man ja auch argumentieren, dass es tatsächlich eben homosexuelle Menschen gibt, die an so einer inneren Zerrissenheit, an seelischen Konflikten und damit eben an ihrer Homosexualität quasi leiden und so eine Organisation wie jetzt Wüstenstrom ihnen dann quasi Heilung gibt. Was ist denn von solchen Argumentationen zu halten, gerade wenn sich's ja jetzt es eben tatsächlich um christlich überzeugte Menschen handelt.
Wir leben in einer Gesellschaft, die Heterosexualität privilegiert. Gerade kirchliche Institutionen sind ja sehr beteiligt an dieser Privilegierung von heterosexuellen Menschen und zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich das Recht rausnehmen, homosexuellen MitarbeiterInnen die Kündigung auszusprechen, wenn die von ihrem Partner, ihrer Partnerin reden im kirchlichen Dienst. Also wir haben hier bei den Lesben und Schwulen und Bisexuellen Menschen, die in einem System leben, was sie marginalisiert. Und es ist natürlich so, dass in einem solchen System die Menschen unter ihrer Marginalisierung leiden. Je nachdem, wie gut ein Lesbe oder ein schwuler Mann vernetzt sind mit der Community, in der schwul-lesbischen Gemeinschaft, kann dem Leiden an der eigenen Marginalisierung etwas entgegengestellt werden, nämlich eine Unterstützungsstruktur. Nun haben wir das Problem bei sehr evangelikal eingestellten Lesben und Schwulen, dass natürlich ihre evangelikale Gemeinschaft das unterbindet, dass Kontakte zu anderen Schwulen und Lesben aufgebaut werden, weil es in evangelikalen Gemeinschaften oder auch zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas sehr, sehr schwer ist, offen zu leben zu sein. Die Richtung, die heute in der Psychologie da gegangen wird, ist eigentlich eher, dass man gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen versucht abzubauen. Und da würde man sagen, die Programme, die zur Umpolung gedacht sind, wie jetzt zum Beispiel das von Markus Hoffmann, individualisiertes Leiden und schiebt der betreffenden Person, die eigentlich an der Ausgrenzung leidet, die Verantwortung dafür zu und sagt, das Problem ist, dass du so bist, wie du bist.
Das könnte jetzt ja auf der anderen Seite auch den Schluss zulassen, so eine fundamentalistische Vereinigung vergibt hier halt so einen Preis. Im Grunde genommen hat das ja auch keinerlei Bedeutung.
Das kommt darauf an, wie dieser Preis in der Öffentlichkeit rezipiert wird. Herr Hoffmann und Frau Chris von Holt kriegen für ihre Arbeit je 1000 Euro. Und es ist wohl davon auszugehen, dass die Arbeit von Frau von Holt und Herrn Hoffmann auch anderweitig Unterstützung in evangelikalen Kreisen erfährt. Ja, Frau von Holt ist ja durch dieses Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft recht gut finanziell abgesichert. Insofern ist dieser Preis und das Geld, was da übergeben wird, ist eigentlich eine symbolische Würdigung für unwissenschaftliches Verhalten. Wenn das in der Öffentlichkeit allerdings so rezipiert wird, eine kirchliche Organisation vergibt auf der Basis einer unabhängigen und sorgfältig geprüften Entscheidung einen Preis für die Bildungsarbeit, dann kann das durchaus Schaden anrichten, weil das so wirkt, als wäre das eine relativ objektiv getroffene Entscheidung.
Wie bereits erwähnt, wird der Preis am Samstag, den 22. Oktober, durch die Christliche Bildungsstiftung in Nürnberg finden. Ein Ort ist allerdings nicht bekannt.
Die Europäische Sozialcharta ist ein internationales Menschenrechtsabkommen. Darin festgehalten sind insgesamt 31 Rechte, darunter etwa das Recht auf Arbeit, das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten, das Recht auf eine kostenlose Schulbildung oder auf soziale Sicherheit, Fürsorge und medizinische Betreuung. Bei der Sozialcharta geht es also nicht um politische Rechte, sondern um soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte. So Stefan Böscher, stellvertretender Geschäftsleiter vom Verband Avenir Social.
Das sind all jene Rechte, die mit dem Sozialnetz und mit der Wirtschaft im Zusammenhang stehen. Rechte am Arbeitsplatz und Rechte, die das soziale Wohlergehen des Einzelnen mitbestimmen.
Das soziale Wohlergehen jedes Einzelnen zu verbessern, dafür setzen sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Schweiz Tag für Tag ein. Und deshalb erstaunt es wenig, dass sich gerade der Verband Avenir Social für die Unterzeichnung der Sozialcharta einsetzt. Avenir Social als Interessensvertretung derjenigen Personen, die in der sozialen Arbeit tätig sind.
Wir haben das Projekt der Ratifizierung wieder in Angriff genommen, nachdem es im Parlament 2004 zurückgestellt wurde, da wir der Ansicht sind, dass diese Grundrechte für unsere Arbeit dienen und uns einen Legitimationsrahmen gibt.
Wenn die Schweiz die Europäische Sozialcharta ratifiziert, anerkennt sie damit automatisch die darin festgeschriebenen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Rechte an. Das bedeutet aber nicht, dass jeder und jede diese Rechte auch einklagen kann.
Das ist richtig. Es gibt kein Individualbeschwerdeverfahren und es gibt somit auch keinen Gerichtshof, der über eine Beschwerde urteilt. Aber es gibt sogenannte Staatenberichtsverfahren, wo dann der Schweiz aufgrund ihres Berichtes Empfehlungen gegeben wird und in einem konstruktiven Dialog geschaut wird mit dem Europarat, wie einzelne nicht eingehaltene Rechte wahrgenommen werden können.
Die Rechte der Sozialcharta kann man also nirgends einklagen. Und trotzdem wäre laut Stefan Böscher eine Ratifizierung der Charta sinnvoll, und zwar darum, weil sie den Druck auf die Schweiz erhöhen würde, diese Rechte zu stärken.
Zukünftig werden ja die Sozialwerke nach einem stärkeren Druck ausgesetzt sein, einem sogenannten Sozialabbau, und dem wollen wir entgegenhalten mit einem internationalen Abkommen, um eine gewisse Grenze nicht zu unterschreiten.
Im Moment werden alle in der Sozialcharta festgeschriebenen Rechte in der Schweiz respektiert. Somit bräuchte es also keine Gesetzesänderungen, um die Sozialcharta zu ratifizieren.
Das von uns in Auftrag gegebene Gutachten, dass man keine gesetzliche Anpassungen braucht oder beziehungsweise nur ganz wenige gesetzliche Anpassungen. Der Bundesrat wird aber selber in seinem Bundesratsbericht die Ratifizierbarkeit erläutern und wir werden dann sehen, wie wir mit weiteren politischen Instrumenten die Ratifizierung fordern müssen.
Dass der Bundesrat einen Bericht erstellt, ob die Sozialcharta mit der Schweizer Rechtsordnung zu vereinbaren ist, das verlangte ein Postulat aus der Außenpolitischen Kommission des Ständerates. Dieser Bericht wurde auf Ende 2010 in Aussicht gestellt, bis jetzt aber wurde er noch nicht veröffentlicht.